Da sollte bei jedem E-Commerce Manager, Advertising Manager eine Alarmglocke angehen, wenn das der Fall ist, ist es einfach falsch. Und wir sehen es einfach noch sehr oft. Deshalb kann man es, glaube ich, nicht oft genug sagen, dass es diese statischen Budgets nicht geben darf. Ja, es müssen ein paar Bedingungen erfüllt sein. Ihr habt vielleicht Marktplatzbudgets, ihr habt Bereichsbudgets. Aber wenn gewisse Grundbedingungen erfüllt sind, ne, wie genug Lagerbestand, ich bin wachstumsorientiert und diese Ziele sind, also die Bedingungen sind oft erfüllt, dann muss ich eben dynamische Budgets haben, wo Alfie Thermos das hier einfach richtig macht und sagt, okay, solange das funktioniert, solange ihr in Zielwerten liegt, gebt Gas.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
Moin Flo.
Moin Moritz.
Schön, dass du wieder da bist, auch wenn du nicht lange weg warst, aber wie unsere fleißigen Zuhörer mitbekommen haben, hat letztes Mal ja Finn übernommen, heute wieder wir beide am Start. Was für ein Thema haben wir uns mitgenommen? Wir haben euch eine Advertising Case Study mitgebracht über zwei spannende Marken aus dem Bereich Haushalt, aber bevor wir reinstarten, was ist bei uns so passiert, bricht doch gerne mal von unserem letzten AOM.
Ja, das klingt nicht nach einem Urlaubsbericht von mir. Genau. Also ich war in Norwegen im Urlaub, ne, um das trotzdem kurz auszuführen. Erstes Mal Ecke Kristiansand, da im Süden kann ich total empfehlen. Wunderschöne Landschaft, kann man schön wandern. Klare Empfehlung. So, jetzt aber zu unserem AOM, was ja in Hamburg stattgefunden hat. Richtig, richtig cool, muss ich sagen. Total begeistert. Wir hatten wahnsinniges Glück mit der Location und mit dem Wetter. Wir haben in der Perle in Hamburg das Ganze gemacht. Das heißt, mit einem schönen Outdoor-Bereich auch größere Terrasse. Und da ging direkt die Abendsonne rauf. Und wir konnten da wirklich bis irgendwie 23 Uhr oder so draußen sein. Also großartig. Viele bekannte Marken wieder dabei. Gardena, Falke, Tom Taylor, WMF, Carlsberg, viele weitere. Und was mich besonders stolz gemacht hat in dem Moment. Ich habe mich da mit jemandem unterhalten, der auch AOM Stammgast ist von Tesa. Und Tesa hat so ein Event-Kontingent. Da war tatsächlich AOM sogar vor OMR. Also man kann auf so und so viele Events gehen. Und da wurde unser AOM eben entsprechend hoch da gerankt, was uns natürlich sehr, sehr stolz macht. Generell aber eine sehr, sehr lockere Atmosphäre. Viele neue auch dabei neben den Stammgästen. Was ich auch als Feedback bekommen habe, was ich ganz, ganz cool fand, mal zu hören von den Kollegen von WMF, dass es wohl auf so typischerweise in der Marktplatzszene auf so Networking-Events meistens ein sehr großer Fashion-Überhang besteht. Und wir achten ja sehr genau darauf, dass eben jetzt nicht nur alles irgendwie aus einer Branche ist, jetzt wie Fashion, sondern dass es sehr ausgewogen ist, viel DIY, viel Elektro, auch FMCG dabei, Haushalt dabei, eben auch Fashion. Genau, und das kam sehr gut an. Und wir waren nachher so voll, also schon bei der Vorauswahl haben wir da irgendwie knapp 300 Anmeldungen, meine ich, gekriegt und haben halt so ungefähr 100 zugelassen. Und wir waren am Ende, haben wir einfach in den letzten Tagen davor noch so tolle Anmeldungen bekommen, wo man absagen musste. Ich erinnere mich, dass Kim auf einmal bei mir im Büro stand und sagte, ja Flo, Mars hat sich angemeldet, was machen wir denn jetzt? Und die Situation gab es 2-3 Mal und dann mussten wir einfach echt Top-Brands absagen, was auf der einen Seite irgendwie natürlich ein gutes Kompliment ist, ne, dass sich da irgendwie viele tolle bewerben, auf der anderen Seite auch echt tough, da abzusagen. Also tat teilweise auch weh, aber
mal gucken. Ja, aber ich finde das gut, also dass wir da unserem Konzept treu bleiben. Das heißt, wir wissen ja auch jetzt schon, die nächste Veranstaltung soll jetzt nicht einfach viel größer werden. Ne? Es soll genau in diesem Rahmen, in diesem exklusiven, qualitativen Rahmen bleiben, weil wir auch genau das ja irgendwie versuchen, als Lücke zu füllen, was es bis vorher nicht gab. Ne? Das heißt, dieser sehr persönliche, irgendwo auch intime, geschützte Austausch und eben kein Massenevent. Und ich glaube, happy waren wir diesmal auch mit der hohen Branddichte, die sozusagen immer höher wird. Denn was wollen wir ermöglichen, wenn man dort als Markenvertreter, als E-Commerce-Manager, Sales-Manager oder auch CEO ist, dass man natürlich mit Gleichgesinnten sprechen kann.
Ja, absolut. Ja, Davis, ist auch richtig. Und ich glaube, das muss man auch mit der Zeit so ein bisschen herausfinden. Und da haben wir jetzt, glaube ich, mal ein Stück weit einfach auch Glück gehabt, dass wir bei diesen 100 Leuten, glaube ich, eine gute Menge erreicht haben, wo man nicht das Gefühl hat, dass es krass überfüllt ist. Hängt natürlich auch immer davon ab, wie groß und geräumig die Location ist. Aber viel mehr dürfen es dann irgendwann nicht sein. Und da muss man sich, glaube ich, darauf vorbereiten, jetzt bei den nächsten Events, dass quasi die Tür härter wird. Das ist ja so. Das ist aber wichtig, glaube ich, sich das beizubehalten, dass man jetzt nicht einfach immer mehr will, immer größer, ne, sondern eher qualitativer. Darauf kommt es, glaube ich, an, auch wenn es hart ist im einen oder anderen Moment.
Ja, genau. Es steht ja auch noch ein bisschen was an dieses Jahr. Schaut da gerne mal auf unsere Website movesale.de/AOM und dann seht ihr die nächsten Dates, das nächste Mal in Köln und vielleicht auch noch nicht öffentlich, auch noch eine kleine Überraschung dieses Jahr, aber mal schauen, wir sind fleißig in der Vorbereitung.
Ja, eine kleine Überraschung für den Süden. Ja, schauen
wir mal. Alright. Ja, nicht zu viel verraten.
Ja, ich halte mich jetzt auch zurück. Dann gab es tatsächlich vor kurzem erst eine Info von Amazon, die ja auch irgendwie für sehr gute Stimmung gesorgt hat. Führ das doch mal aus.
Genau, ganz heiße News kam gestern rein und zwar sind wir jetzt, Achtung, offiziell EU Platinum Agency Partner. So, und das bringt uns tatsächlich auch einiges. Das Programm ist ganz neu, das kennt ihr vielleicht noch gar nicht. Und wir sind jetzt quasi im höchsten Agenturprogramm von Amazon für Seller. Das war recht aufwendig, sich dafür zu qualifizieren. Da musste man einige Bedingungen erfüllen. Das heißt, die haben geschaut, wie viele Seller man schon betreut, wie viele neue Seller-Accounts man hochzieht, wie groß die sind und so weiter und so fort. Und da haben wir alles erfüllt und haben jetzt den höchsten Status. Und was bringt uns oder vielleicht auch eher euch als Brand das? Wir haben jetzt einerseits für bestehende Seller-Kunden als auch für neue erheblich weitreichende Möglichkeiten, was den Support angeht. So, das heißt, ihr kennt das vielleicht, dass ihr über Supportfälle irgendwie an Amazon rankommt. Ihr kennt das vielleicht auch, dass es manchmal Ansprechpartner für neue Accounts gibt, die so ein bisschen basal mithelfen möchten. Hier geht Amazon einen coolen Schritt im Bereich Seller Central, dass wir jetzt einen persönlichen Agenturansprechpartner haben, der beispielsweise für die Themen Accountsperrung, FBA, Pan-EU, Deals, aber auch typische Katalogprobleme supporten kann. Und das Ganze recht strukturiert, dem ist da wirklich was bei gedacht, dass die, glaube ich, auch nicht zu viel versprechen. Und wir können ja gerne mal updaten, wie das Ganze so funktioniert. Ich bin aber recht zuversichtlich, wir haben die Ansprechpartnerin, also unsere Agency-Managerin, auch schon kennengelernt und das ist echt cool, was die da auf die Beine stellen und Agenturen wie uns wirklich Top-Level unterstützen wollen.
Ja, vor allem jetzt endlich mal auch im anderen Bereich, ne? Also wir kennen das jetzt schon, haben ja schon den höchsten Partnerstatus im Bereich Advertising, weil das jetzt nochmal so ein ganz neuer Bereich hinzukommt, ist natürlich irgendwie spannend. Ich hatte da ehrlicherweise auch noch nichts irgendwie auf LinkedIn oder so von gelesen, das heißt, betrifft scheinbar wirklich nur wenige. Also wir haben ja natürlich auch viele, viele Vendoren und da sehen wir schon, dass immer mehr Vendoren jetzt auch zu Sellern werden. Von daher freut uns das natürlich, dass wir dann auf diesem Weg dahin auch nochmal stärker begleiten können. Und ich finde das cool, dass wir da ab und an mal ein Update geben, weil auch für uns ist es natürlich Stand jetzt noch nicht abzusehen, wie gut dieser verbesserte Support nachher wirklich ist, ne, und ob man nicht auch Probleme lösen kann, wo man Stand jetzt heute einfach sehr, sehr schwer hat. Mal schauen.
Ja, genau. Lass uns reingehen ins Thema. Wir haben eine Case Study mitgebracht. Ich glaube, wir haben beide schon mal auf LinkedIn darüber gepostet. Es geht um unseren Kunden Alfi-Thermos. Das heißt, wir haben einfach mal Ergebnisse geteilt und das gab gutes Feedback, auch Nachfragen. Und da wir eben auch nicht nur irgendwelche, ja, ich sag es mal plump, mit irgendwelchen Ergebnissen flexen wollen, sondern auch zeigen wollen, was dahinter steckt und schauen wollen, welche Learnings ihr daraus ziehen könnt, haben wir gedacht, wir dröseln das heute noch mal ein bisschen ausführlicher auf. Genau, Flo, geh doch mal rein, worum geht's, was haben wir gemacht?
Ja, also in erster Linie geht es irgendwie um warme Getränke, aber auch irgendwie Suppen und Co. Da war ich gerade irgendwie kurz mal wieder der Schiff zurück zu Norwegen. Auch da hatte ich so eine Isolierflasche dabei. Und das ist es im Wesentlichen. Also Alfi, um damit mal anzufangen, die bieten hochwertige Produkte quasi im Isolierbereich für drinnen an. Das heißt so Kaffeekannen, Pumpkannen für Partys, Eisbehälter, Flaschenkühler, Trinkflaschen für Kinder und so weiter. Also der Bestseller da sind eigentlich so klassische Isolierkannen. Thermos Ist mittlerweile, glaube ich, zum Gattungsbegriff geworden. Das heißt, so Thermoskanne, ähnlich wie bei den Tempo-Taschentüchern, kennt eigentlich jeder. Thermos ist in Abgrenzung zu Alfi eher so im Outdoor-Produktebereich unterwegs. Das heißt, so Kaffeebecher, To-Go, Isolierflaschen. Vielleicht kennt der eine oder andere diese Stainless King-Serie, das ist da so also Bestseller-Produkte. Dementsprechend würde ich sagen, das ist ein Produkt, was so klassischerweise mal wieder jeder irgendwie so zu Hause hat. Vielleicht hast du ja Lust, mal durch die Betreuungshistorie zu gehen. Wie lange arbeiten wir mit denen zusammen, was so passiert?
Genau. Bei uns im Lead ist ja die Michaela. Wir arbeiten jetzt schon über ein Jahr für den Kunden. Das heißt, worauf möchte ich hinaus? Wir möchten Case Studies abbilden, wo wir jetzt nicht irgendwie Ergebnisse aus den letzten 3 Monaten zeigen, sondern haben im Frühling, meine ich, 2022 angefangen, den Kunden zu betreuen. Und man muss hier ganz klar dazu sagen, die machen natürlich auch schon vieles richtig. Jeder kennt die Brand, die waren auf Amazon gut aufgestellt schon. Die machen hohe Umsätze, haben eine hohe Markenbekanntheit. Und das zeigt schon, dass es gar nicht so ohne ist. Wenn man jetzt das Ziel hat, man soll die Reichweite auch noch weiter extrem steigern, trotzdem profitabel sein und die Sales erhöhen. Und wir haben uns erstmal vor allem um den Marktplatz .de, also Amazon.de gekümmert. Ich weiß nicht, willst du die Kernergebnisse jetzt schon nennen oder willst du es sozusagen offen lassen fürs Ende?
Nee, können wir jetzt schon mal nennen und vielleicht führen wir es nachher nochmal kurz auf.
Mhm. Genau, also ja, wirklich stark die ROAS-Steigerung von 40%, eine Sales-Steigerung von über 160%. Und was vielleicht hier wieder für viele total interessant ist, einfach die Verzehnfachung der YouTube-Brand-Customers. Und ich glaube, das zeigt, dass das Ziel hier erfüllt werden konnte. Und auch eine bekannte Marke wie Alfi fragt, okay, übertrieben gesagt, was bringt uns Amazon eigentlich neben Umsatz? Kommen wir da neue Kunden ran? Vielleicht kannibalisieren wir da irgendwelche anderen Kanäle oder können wir wirklich noch neue Kunden abfischen? Und da würde ich sagen, das hat man hier auf jeden Fall erreicht.
Ja, wir sind vor allem in der Gesamtsichtbarkeit da gestiegen. Ne? Und das ist natürlich ein Unternehmen, die sich auch Market Shares anschauen, die kanalübergreifend bewerten. Wie verändert sich der Markt? Weil die natürlich klassischerweise da aus einem hohen Standard gewohnt sind. Ne? Und es da insbesondere bei der Marke Thermos eher darum geht, die Market Shares halt zu verteidigen. Und darum ist natürlich immer ganz wichtig, auf solchen stark frequentierten Marktplätzen wie Amazon das Ganze einfach ja zu halten und in bestimmten Produktbereichen auch weiter auszubauen.
Und daher, ja, wir wollen, sorry, genau.
Nee, schieß los.
Ja, ich wollte nur einwerfen, wir wollen heute ja nicht zu tief reingehen ins Advertising, wir wollen jetzt keinen Deep Dive machen, wir wollen es natürlich vor allem strategisch begleiten, sodass ihr sozusagen auch als Head of E-Commerce das Ganze mitverfolgen könnt, und wollte einfach gerade überleiten, dass du auch mal die Ausgangslage im Advertising schilderst, da werden wir jetzt einen Tick tiefer reingehen, ein paar Minuten, damit man das einmal so ein bisschen auseinander nimmt und dann versuchen wir auch wieder recht strategisch das Ganze zu erklären.
Genau. Also da natürlich wichtig, irgendwie Fokus ist natürlich das Advertising. Im Content-Bereich muss man sagen, gerade was so Creatives angeht, macht das Unternehmen einen guten Job für beide Marken. Das heißt, die haben wirklich eigene Themenwelten, auf die wir nachher später nochmal eingehen, wo das Ganze über entsprechende Visuals begleitet wird. Wir sehen das ja heute immer wieder, wie dann auch viele Unternehmen da doch Probleme haben, irgendwie gute Bilderwelten zu kreieren. Und das kriegen die gut hin. Das heißt, das ist so eine Grundlage, auf der wir aufbauen konnten. Und dann haben wir uns natürlich irgendwie um den primären Hebel für Sichtbarkeit und Umsätze gekümmert, nämlich das Advertising. So. Und da war es so, dass da zu diesem Zeitpunkt, wo wir losgelegt haben, wirklich eine ganze Menge möglich war. Und vielleicht kann der eine oder andere Zuhörer ja auch, wenn wir jetzt mal so eine kleine Liste durchgehen, irgendwie ein paar Haken setzen und sich selbst mal das eigene Konto anschauen. Mensch, was stimmt denn da? Was trifft denn dabei auf mich zu und was eben auch nicht? Also, was haben wir gesehen? Typisches Thema bei großen, erfolgreichen Marken. Wir haben eigentlich nur Sponsor Products, Autokampagnen gesehen, wir verschiedene Produktsegmente. Weil wenn ich eine große, tolle Marke bin, das kennen wir auch aus der Zusammenarbeit mit Calvin Klein, Tommy Hilfiger, aber auch anderen, dann funktioniert das, was ich mache, eigentlich meistens von selbst. Und das hat so ein bisschen zur Folge oder bringt das Risiko mit sich, dass man dann sagt, ja, ich habe so ein paar Autokampagnen laufen, läuft doch irgendwie, Arkos ist gut, ich habe eine gewisse Reichweite, ich habe gewisse Umsätze da drauf. Und man neigt dann dazu, halt nicht das volle Potenzial mit anderen Formaten etc. auszuschöpfen. Und da geht dann doch eine ganze Menge verloren. So, das heißt, genau diese Sättigung hatten wir da, dass halt ein paar Autokampagnen liefen, die liefen auch gut, und deshalb wurde gar nicht so sehr die Notwendigkeit gesehen, sich eben auch tiefergreifend mit dem Thema zu beschäftigen. Das heißt, wir haben da nachher keine genauere Steuerung durch negatives Targeting gesehen. Bestimmte Werbeformate wie manuelle Sponsor-Products-Kampagnen, Sponsor-Brand-Kampagnen, Sponsor-Display-Kampagnen waren wirklich gar nicht vorhanden. Man hat schon gesehen, dass bestimmte Bereiche versucht wurden zu optimieren. Das heißt, das Unternehmen hat natürlich einen gewissen Fokus auch auf Profitabilität. Das heißt, wir haben schon bei den automatischen Kampagnen verschiedene Gebote gesehen. Das heißt, da wurde auf Profitabilität geachtet. Es wurde auch darauf geachtet, dass Kampagnen online waren. Aber wenn es dann um das Thema Budget ging, das heißt, wie viel Budget bekommen die Kampagnen, wurden dann wieder Abstriche gemacht. Das heißt, unabhängig von der Performance, ob jetzt eine Kampagne sehr profitabel ist oder eben nicht, wurden dann nicht die Budgets primär auf die profitablen Kampagnen geschoben, sondern einfach allgemein festgelegt. Das heißt, monatlich geben wir Betrag X da halt aus und nehmen halt in Kauf, dass bestimmte Kampagnen halt auch am Ende des Monats kein Budget mehr haben. Das heißt, out of budget laufen, ungeachtet von der Profitabilität. Und im Worst Case haben wir dann da gesehen, dass da teilweise Kampagnen, die gar nicht unbedingt profitabel liefen, aber einfach dann noch Budget hatten, während Kampagnen, die sehr profitabel liefen, eben gar kein Budget hatten und gar nicht mehr ausgespielt werden konnten.
Ja, und man kann ihnen hier auch gar keinen Vorwurf machen, dass sie sozusagen das noch recht simpel angegangen sind, das Thema Advertising. Es hat ja auch trotzdem funktioniert. Wir sehen das eben nicht selten bei trotzdem bekannten großen Marken mit einem recht großen Produktsortiment, dass man gar nicht weiß, wo soll man anfangen oder dass man es vielleicht auch einfach lässt, weil man dann weiß, okay, jetzt wird's richtig intensiv, jetzt muss ich das richtig granular angehen. Und deshalb sehen wir, dass viele historisch, ne, gerade große Vendoren einfach mit automatischen Kampagnen gewachsen sind, weil dort mal irgendwelche Vendor Manager, Advertising Manager, wer auch immer das den erstellt haben, empfohlen haben, es lief so mit, es läuft vielleicht auch teilweise gar nicht so schlecht und sehr profitabel, aber klar ist man jetzt in 2023 und dann muss es natürlich vorangehen.
Ja, ein anderes prominentes Beispiel, was mir einfällt, ist halt unser langjähriger Kunde Powerbar, ne? Da auch irgendwie große, starke Marke, hatten wir mal eine ähnliche Ausgangssituation. Und das fällt mir ein, weil ich hier gerade tatsächlich inmitten von Powerbar Riegeln setze. Finn, der den Kunden ja betreut, hat immer, wenn eine neue Riegellinie rauskommt, neuer Geschmack, kriegen wir die ja ins Büro, freuen sich mal alle mega drüber. Und die stehen jetzt alle um mich rum, ich darf nichts essen und habe die auch eben erst entdeckt, als ich mich in den Raum hier gesetzt habe. Heißt, freue ich mich schon drauf, nach der Session mir das mal anzuschauen. Aber da hatten wir eine ähnliche Ausgangssituation, ne? Große Marke, war ganz, ganz viel möglich, weil es eben nicht ausgeschöpft wurde.
Ja, so, wir haben jetzt die Ausgangslage. Dann führ uns mal durch, wie haben wir die Roadmap gestaltet? Was waren da unsere Kernsäulen und was waren dann auch unsere größten Hebel, die wir identifiziert haben?
Genau, also ich würde sagen, wir fangen mal an, absteigend mit den Hebeln, die wir gefunden haben, die den größten Impact hatten auf die Ergebnisse, die du am Anfang vorgestellt hattest. Darüber hinaus gehen wir nachher noch so ein, zwei andere Themenbereiche dran, die einfach interessant sind. Aber was sicherlich, um direkt einzustarten, eins der Themen war, die den größten Impact hatten, war der richtige Sortimentsfokus. Also wir hatten vorher die Situation, dass irgendwie alle Produkte einer Kategorie, zum Beispiel Isolierkannen, waren einfach halt stumpf in einer Kampagne. So, und das hat halt irgendwie zur Folge, dass Amazon selbst entschieden hat, welches Produkt kriegt er jetzt, welches Budget kriegt, welche Ausspielung und so weiter. Man konnte natürlich gar nicht eigenständig das Ganze mitgestalten. Und das haben wir schnell umgebaut und haben für jede einzelne Isolierkanne, da gibt es verschiedene Serien, zum Beispiel Skyline oder Bono sind so exemplarische Namen, haben wir halt ein eigenes Kampagnenkonstrukt aufgebaut, ne, mit irgendwie bis zu 7 Kampagnen für das einzelne Produkt, für die einzelne Isolierflasche hier in diesem Beispiel. Und dadurch haben wir halt eine viel, viel genauere Aussteuerung, Budgetierung und nachher auch Skalierung halt erreicht. Und das war auf jeden Fall ja, war auf jeden Fall etwas, was uns sehr, sehr groß nach vorne brachte. Und da sagen wir auch immer wieder, das Sortimentsfokus, das A und O ist. Da kann man noch so toll in die ganzen technischen Details von so einer Kampagne stecken. Wenn man die falschen Artikel bewirbt, wird das halt nichts.
Ja, du hast gerade schon über Budgets kurz gesprochen. Genau, hier wäre meine Frage, gab es starre Budgets, gab es dynamische Budgets und was konnten wir machen?
Genau, das ist eine gute Überleitung, weil das ist tatsächlich auch schon irgendwie so das Top 2 Potenzial. Wir hatten tatsächlich ein statisches monatliches Gesamtbudget für alle Kampagnen. Und wie ich es eben schon angerissen hatte, hat man eine schnelle Situation gehabt, dass einzelne Kampagnen, die eigentlich sehr, sehr gut liefen, die Profitabilitätsziele eingehalten haben, irgendwann out of budget waren und dann einfach für den ganzen Monat nicht mehr liefen. So, und bestimmte Kampagnen, die halt nicht die Profitabilitätsziele eingehalten haben, die liefen halt weiter, weil sich das keiner genau angeschaut hat. Und dementsprechend haben wir auch das umgehört. Ich sehe, du hast zweimal Luft gehört, ich höre das.
Gut, dass das Podcast-Mikrofon das so gut erträgt. Ja, ich wollte nur kurz einschieben. Da sollte bei jedem E-Commerce-Manager, Advertising-Manager eine Alarmglocke angehen. Wenn das der Fall ist, ist es einfach falsch. Und wir sehen es einfach noch sehr oft. Deshalb kann man es, glaube ich, nicht oft genug sagen, dass es diese statischen Budgets nicht geben darf. Ja, es müssen ein paar Bedingungen erfüllt sein. Ihr habt vielleicht Marktplatzbudgets, ihr habt Preisbudgets. Kommt darauf an, wie das bei euch im Unternehmen alles strukturiert ist. Aber wenn gewisse Grundbedingungen erfüllt sind, ne, wie genug Lagerbestand, ich bin wachstumsorientiert und diese Ziele sind, also die Bedingungen sind oft erfüllt, dann muss ich eben dynamische Budgets haben, wo du ja gleich wahrscheinlich darauf hinaus willst, wo Alfie Thermos das hier einfach richtig macht und sagt, okay, solange das funktioniert, solange ihr in Zielwerten liegt, gebt Gas.
Ganz genau. Und das ist auch etwas, was wir auf ganz perfekt auf den Punkt gebracht, was wir bei ganz, ganz vielen Kunden auch sehen. Solange man sich darauf verlassen kann, dass die Profitabilitätsziele, ne, sagen wir mal, eine Kostenumsatzrelation von, sagen wir mal, 10% oder von unter 10%, oder ein ACOS in Amazon-Sprache von unter 10%, solange das eingehalten wird, gibt es gar keine Budgetbegrenzungen. Weil wir ja wissen, in dem Moment, wo wir irgendwie 1 Euro ausgeben, nehmen wir, sagen wir mal, irgendwie 10 Euro ein. Das, solange das funktioniert, sollte es keine Rechnung, keine Regulierung geben. Und das ist auch bei hier tatsächlich der Fall, dass wir uns von diesem statischen Budget, wir wollen nicht mehr als x Euro pro Monat ausgeben, dahin entwickelt haben, dass das Budget gänzlich frei ist, solange eben die Kostenumsatzrelation eingehalten wird.
Jetzt ist natürlich ein freies Budget, klingt es erstmal recht einfach, recht simpel. So simpel ist es nicht. Ich habe natürlich verschiedene Ziele mit meinen Kampagnen. Das ist natürlich auch nicht immer nur direkt irgendwie jeden Umsatz mitnehmen, sondern ich will mich vielleicht auch schützen vor meinen Mitwerbern, die auf meinen Produktseiten und für meine Markenkeywords werben. Was würdest du denn empfehlen, wenn du das Budget aufteilen müsstest? Kann man das vielleicht in verschiedene Ziele aufteilen und kann man das dem vielleicht auch eine Ratio geben, dass man jetzt hier als Zuhörer so einen kleinen Quick-Tipp mitnimmt?
Genau, ist ja genau richtig, was du sagst, ne? So ganz frei macht man sich natürlich ein bisschen zu einfach. Ich würde auch einfach hier mal aus dem Nähkästchen plaudern und mal erzählen, wie das hier halt bei den Unternehmen halt aussieht. Und wenn wir uns hier ein Gesamtbudget 100% anschauen, dann haben wir da eine Verteilung im defensiven Bereich, das heißt Markenschutz. Da geht 23% des verfügbaren Budgets hin. Das sind so Markensuchbegriffe, Thermoskanne zum Beispiel, obwohl wir da einen Sonderfall haben, gehen wir nachher nochmal darauf ein, oder die eigenen Produktseiten, die man einfach schützen möchte. Dann haben wir das Performance-Budget, das ist der Großteil, das sind 66%, was da reingeht. Da hat man einfach generische, allgemeine Keywords meistens hinter, zum Beispiel Isolierkanne, wo jetzt erstmal kein direkter Markenbezug halt da ist, wo wir wissen, okay, der Kunde weiß noch gar nicht genau, welcher Marke er kaufen möchte, er weiß nur, welches Produkt oder welche Produktart er haben will. Da gilt es natürlich darum, irgendwie starke Kunden aufzubauen. Das heißt, auch da wollen wir hin. Und dann haben wir noch übrig 11% und das geht in den offensiven Bereich rein. Und da gehen wir wirklich auf Competitors, das heißt wirklich Wettbewerber, wo wir sagen, wir haben bestimmte Vorteile. Es kann in Produkteigenschaften liegen, kann im Preis liegen, kann aber auch in der Markenstärke liegen. Und da haben wir jetzt eben gesehen, dass wir bei bestimmten Wettbewerbern sehr verlässlich zu guten Kosten-Umsatz-Relationswerten einfach die Interessenten oder die Suchenden von unseren Produkten überzeugen können. Und das ist hier so die Aufteilung. Kann natürlich für jede Marke anders sein, hängt natürlich auch von verschiedenen Faktoren ab. Das heißt, wie stark ist meine Marke, wie sind meine Produkteigenschaften, wie sind meine Preispunkte, wie stark wird nach meiner Marke gesucht und, und. Aber hier in dem Bereich sind wir hier gelandet in dieser Ratio und fahren damit auch sehr gut.
Okay, ich glaube, Budgets haben wir damit gut abgehakt. Was war unser nächstgrößter Hebel?
Genau, jetzt sind wir quasi schon am Ende der Top 3 angekommen und hier war auch tatsächlich nochmal richtig Musik drin. Es ging darum, neue Werbeformate zu erschließen. Wir erinnern uns, vorher hatten wir einfach nur 100% automatische Sponsor-Product-Kampagnen. Das haben wir dann recht schnell umgebaut und haben jetzt hier heute einen Shift nach Umsatz von 80% Sponsored Products, 25% Sponsored Brand und 5% Sponsored Display. Was immer wieder interessant ist, insbesondere bei Sponsored Display, weil Amazon ja durchaus dazu aufgerufen hat, dass Sponsored Display das reichweitenstärkste Format neben den Sponsored Products sein soll, gerade auch mit Targeting außerhalb von Amazon. Aber wir sehen, when it comes to revenue, also wenn es um Umsatz geht, dann sind die Sponsored Products einfach auch hier mit Abstand am weitesten vorne. So, und wenn man da jetzt nochmal ein bisschen tiefer einsteigt und sich nicht nur stumpf die einzelnen Werbeformate anschaut, sondern so ein bisschen mehr Richtung Ausrichtung geht, dann kann man auch hier ganz gute Verhältnisse mitbringen. Ne? Zum Beispiel läuft so 10% der Umsätze laufen über Retargeting-Kampagnen, 9% über Competitor-Kampagnen. Dann haben wir mit 51% im generischen Bereich den Mammut-Anteil. 10% mittlerweile sind nur noch Autokampagnen, das heißt, was davor 100% war. Und dann haben wir natürlich aufgrund der starken Marke hier auch einen recht hohen Branding-Anteil von 20%. Und das kann man, glaube ich, mal ganz gut mit der eigenen Marke vergleichen, wie das da so aussieht. Aber ist sicherlich nochmal interessant, hier nicht nur stumpf die Werbeformate zu betrachten, sondern auch nochmal eine Ebene tiefer einzusteigen.
Ja, was ich ganz cool finde, dass man hier auch recht klar sieht, wir haben uns erstmal um das Sortiment gekümmert, ein bisschen auch, wie wir die Kampagnen bauen und dann ums Budget und dann haben wir erst angefangen, die anderen Werbeformate zu nutzen. Weil ich mir schon vorstellen kann, dass man erstmal so quick and dirty sagen würde, okay, komm, leg mal da eine Kampagne an, da mal eine. Gibt sicherlich auch Situationen, das Sinn macht, aber ich glaube, dass man so einen clean Weg verfolgt und das hier einmal so mitnimmt, macht auch Sinn, dass man sozusagen für sich dadurch strukturierter bleibt und erst dann sagt, so, jetzt bauen wir die anderen Formate aus, wenn wir uns ernsthaft ums Thema Sponsored Products gekümmert haben.
Ja, und das muss man hier auch sagen, das ist jetzt hier auch kein totaler Individualfall, sondern es ist schon etwas, was man auch markenübergreifend so festhalten kann, dass das absolut, absolut sinnvoll ist, ne? Sich da irgendwie vom Großen ins Kleine reinzuarbeiten.
Ja, gibt's weitere Strategien, weitere Hebel, die nach diesen drei, sag mal, großen Bereichen kommen?
Ja, also ein paar habe ich noch mitgebracht. Was wir natürlich gemacht haben, dass wir uns auch sehr stark auf die Topseller fokussiert haben, ne? Denn das ist auch kein Geheimnis. Der Großteil des Umsatzes kommt schon über die Topseller. Das haben wir hier so roundabout 70%. Man kennt ja so die typische irgendwie 80-20-Regel. Auch, das heißt, auch das haut hier irgendwie rum hin und ist tatsächlich bei ganz, ganz vielen so. Ne? Das heißt, die lieber richtig machen, bevor man jetzt irgendwie auch immer das Vollsortiment mit ein paar tausend Artikeln bewerben möchte. Was dann ganz cool war hier, dass wir saisonale Fokussierung vorgenommen haben. Da haben wir auch mal eine eigene Podcast-Folge darüber gemacht, dass Amazon eigentlich sozusagen saisonal getrieben ist. Das heißt, auch hier haben wir solche Themen wie Back to School, das heißt immer so Richtung Ende der Sommerferien, rollt die Kampagne ganz gut, Thema Weihnachtsgeschenke. Und das wurde umgesetzt, indem halt einfach Kopfkino erzeugt wurde. Das heißt, in den Sponsor-Brand-Kampagnen wurde viel mit passenden Creatives gearbeitet, Kinder mit Schulranzen. Und dann wurde eben über diese Sponsor-Brand-Kampagnen in den Brandstore geleitet. Und in dem Brandstore gab es dann entsprechende Unterseiten, die auch wirklich nur das Thema, nur das Thema thematisiert haben. Und das hat tatsächlich so gut funktioniert, dass man da Klickraten, Steigerungen irgendwie um bis zu 120% durch so eine saisonale Fokussierung erreicht hat.
Ja, das ist cool, was man da rausholen kann bei denen, ne? Dass man denkt erstmal so, ja gut, Thermoskanne ist halt irgendwie Thermoskanne, aber jeder Nutzer so am Ende, ne? Oder jede Zielgruppe denkt ja doch ganz anders. Von daher finde ich es auch cool, dass wir hier dann irgendwann von diesem sehr performance-orientierten Arbeiten in der Advertising-Konsole auch in Richtung Branding bzw. Creatives gearbeitet haben und ich glaube auch hier die Reihenfolge sinnvoll ist.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, parallel zu diesen saisonalen Themen hat man natürlich auch diese Themenwelten. Und das hat ja fast jede Marke und hier haben die es immer schön umgesetzt. Da gibt es zum Beispiel so eine Go Green in Style. Das ist ein Nachhaltigkeitsbereich oder alles für die Kids. Und das sind irgendwie Seiten, die wurden in Brandstores dementsprechend umgesetzt und können dann natürlich auch fürs Advertising gut genutzt werden. Das heißt, das ist so etwas, ja, was vielleicht nochmal so ein Tipp ist für Unternehmen. Wir sehen es ja, dass sich der Kanal Amazon irgendwie durchaus mal auf verschiedene Abteilungen verteilen kann, was die Verantwortungsbereiche angeht in so einem Unternehmen, dass dann solche Themen wie Produktseiten und Markenshops auch einmal bei Marketing aufgehängt sind, solche Themen wie Advertising, aber dann bei Sales und das zeigt halt hier schön, wie Advertising und der Brandstore zusammenhängen und dass dann auf jeden Fall die Kommunikation intern reibungslos laufen muss, denn wenn das eine nicht stimmt, dann kann das andere nicht funktionieren. Und deshalb ist auch unser Tipp eigentlich immer, schaut, dass ihr euch von der Organisation so aufstellt, dass es einen oder eine Hauptverantwortliche für den Bereich Amazon gibt und man nicht sagt, okay, jetzt Content ist komplett bei der Marketingabteilung aufgehängt, Advertising komplett bei der Vertriebsabteilung. Das sorgt nur zu so einem internen Tauziehen bei vielen Unternehmen. Und eigentlich hat man ja das eine übergeordnete Ziel, nämlich irgendwie vernünftigen, profitablen Umsatz auf dem Kanal zu fahren. Und das läuft auf jeden Fall deutlich besser mit einem oder einer Hauptverantwortlichen.
Ja, okay. Ich würde sagen, wir haben unsere größten, prägnantesten Hebel erklärt. Lass uns auch nochmal über die Besonderheiten hier sprechen. Einmal, dass wir ja hier einen typischen Gattungsbegriff haben, ne? Das heißt, Thermoskanne nennt jedes vergleichbare Produkt dieser Art, wie auch im Bereich Tempotaschentücher, vielleicht sogar wie im Bereich Dextro Energy, ne? Im letzten Podcast mit der Madeline gemacht von Dextro Energy, wo natürlich auch jeder das so als Gattungsbegriff nutzt, wenn er irgendwie sich sowas irgendwie zuführen möchte beim Sport. Genau, lass darüber quatschen. Und dass wir hier auch noch die Besonderheit haben, dass wir zwei Marken haben, nämlich Thermos und Alfi, die zu einem Unternehmen gehören und wie wir das optimal nutzen können.
Ja, also das ist auf jeden Fall etwas, was mich ein Stück weit auch überrascht hatte. Ich meine, aus Markenperspektive gesprochen, ich habe mir irgendwann mal einen Markennamen überlegt, ne, Thermoskanne, und danach wird dann gesucht und ich schaffe es, so eine starke Markenpräsenz im Markt zu erzeugen, dass da so ein Gattungsbegriff entsteht, so, und da sollte man eigentlich denken, als Marke super, da habe ich ja als Marke einen riesen Vorteil. Wie sieht aber die Realität aus, dass jeder Wettbewerber einfach auf Thermoskanne wirbt, weil Thermoskanne teilweise häufiger als sowas wie Isolierkanne gesucht wird. Und das sorgt dazu, dass da ein großer Traffic drauf ist, dass da teure Klickpreise drauf sind. Und das ist natürlich auch für den Thermos jetzt in dem Beispiel, schwer ist dazu, aufgrund der hohen Klickpreise, profitabel zu werben. Und da kommen wir wieder zurück zu dieser Topseller-Fokussierung, dass sich das bei diesen sehr stark frequentierten Suchbegriffen, dass man das eben mit den Topsellern reingehen muss, mit der besten Conversion Rate, um halt diese Profitabilitätsziele zu erreichen. Das heißt, von anderen Marken kennt man vielleicht die Strategie, dass man sagt, ja, wenn nach Markennamen gesucht wird, platziere ich auch mal noch unbekanntere Produkte von meiner Marke. Macht hier überhaupt keinen Sinn. Man muss hier mit den Topsellern rein, sonst fliegen einem die Klickpreise und damit die Profitabilität um die Ohren.
Ja, ist auf jeden Fall diskussionswürdig, ne? Genau in so einem Kundenbeispiel mit so einem Gattungsbegriff, wo fängt Markenschutz an, wo hört er eben auf, weil das Ganze halt sonst viel zu teuer wird und man vielleicht auch darüber diskutieren könnte, geht man gar nicht mehr auf den Begriff, obwohl ich selber diese, ich sag mal, Urbrand darstelle. Am Ende muss ich aber gucken, was an Performance hinten rauskommt. Dann kann es ja auch einfach sinnvoll sein, da nicht unnötig mitzubieten und zu sagen, man profitiert halt eben anders als Top-Brand.
Ja, und auf jeden Fall trotzdem ein Auge drauf haben. Ne? Nicht, dass jetzt irgendwie irgendein Wettbewerber dann irgendwie in seinen Sponsor-Brands-Kampagnen schreibt oder im Titel hier Thermoskanne. Na, da ist natürlich dann schon das Thema Markenschutz auf einer anderen rechtlichen Ebene wichtig. Also das ist schon ein Bereich, der von einer gewissen Komplexität halt geprägt ist. was auf verschiedenen Ebenen da richtig gemanagt werden muss. Ne? Was auf jeden Fall das Falsche ist, dass man es einfach ungeachtet nebenbei laufen lässt, ne? Weil da hat man natürlich schon mit seiner Marke eine stärkere Position als andere und sollte die natürlich da auch verteidigen. Das heißt, da gibt es verschiedene Spielfelder neben Advertising, natürlich immer auch rechtliche Themen.
Okay, dann lass doch nochmal zum Abschluss über diese mögliche Cross-Promo bei Multimarken-Konzern-Sortimenten eingehen, die sozusagen recht homogen sind. Du hast am Anfang ja die Unterschiede von Thermos und Alfi skizziert, ein bisschen mehr Indoor, ein bisschen mehr Outdoor. Am Ende ist es aber doch geringfügig, also recht homogen. Das heißt, was liegt hier auf der Hand als Strategie?
Ja, ich glaube, man kann das ganz gut so vergleichen mit so einer Supermarktsituation. Ne? Man steht irgendwie vorm Chipsregal und hat das Gefühl, irgendwie man vergleicht gerade verschiedene Produkte, verschiedene Marken, verschiedene Unternehmen. Aber letztendlich irgendwie ist es dann doch alles das gleiche Unternehmen, bei dem man nachher kauft. Und das ist natürlich etwas, wo man einfach sagen muss, das betrifft viele Kunden von uns, die natürlich irgendwie als Gruppe agieren, mehrere Marken haben und man dann natürlich dem Endkunden das Gefühl von Vergleich, was es ja irgendwo auch ist, aber geben möchte, indem man halt sagen muss, okay, auf bestimmten Thermos-Seiten sind natürlich auch Alfi-Produkte drauf. Und selbst wenn er sich dann nicht für das Produkt, auf dessen Produktseite er sich gerade befindet, entscheidet, sondern wenn er jetzt auf so einer Thermos-Seite ist, sich dann ein Alfi-Produkt kauft, kauft er trotzdem beim gleichen Unternehmen. Und dieses Gefühl von Konkurrenzvergleich wollen wir bieten und bieten wir auch sehr strategisch. Wir wollen nicht, dass da auf einmal irgendeine andere Marke halt auftaucht. Und das ist natürlich eine starke Waffe, die man da halt hat. Und diese Kreuzverlinkung sollte man da definitiv nutzen.
Sich das. Ja, vielleicht zwei Kommentare dazu. Der erste wäre, dein Beispiel war jetzt ja schlecht. Du stehst ja im Supermarkt nicht vom Chipsregal, du stehst ja vor dem Pesto-Regal und vergleichst die verschiedenen Marken. Das muss man natürlich schon hier einmal einwerfen. Und entscheidest dich wahrscheinlich trotzdem am Ende für die gleiche Marke.
Also ich glaube tatsächlich, beim Thema Pesto kannst du mich blind da vorstellen. Dann greife ich schon an die richtige Stelle, nämlich an die Barilla-Stelle. Und selbst meine Augen geschlossen sind und die Positionen werden vertauscht, ertaste ich dir das. Da setze ich einen Zehner drauf, dass ich dann irgendwie bei dem grünen Pesto irgendwie so rauskomme.
Ja. Und mein zweiter Punkt ist, es klingt natürlich jetzt auch wieder recht einfach, ihr habt zwei homogene Marken, ja, platziert die einfach gegenseitig. Natürlich ist es am Ende alles ein bisschen komplexer, am Ende ist es wieder ein Rechenspiel, eine Kalkulation und hier wird es natürlich komplexer, wo wir jetzt auch hier in dem Podcast nicht weiter darauf eingehen wollen. Das heißt, nachher muss man sich für jede Brand einzeln ausrechnen, für beide Brands, was ist nachher mein Deckungsbeitrag, wie wird das eigentlich strategisch gehandhabt, weil es vielleicht doch noch getrennte Teams sind, getrennte Ziele, aber man sollte sich damit beschäftigen. Und das Schlimmste ist eben, das so ein bisschen außer vor zu lassen, weil man sagt, man hat ja hier irgendwie getrennte Ziele, auch wenn die Marken recht ähnlich sind.
Absolut. So, ich würde eine Sache gerne noch thematisieren, weil es immer wieder heiß diskutiert wird, nämlich das Thema Total Sales versus Ad Sales. Ne? Denn es ist kein Geheimnis, der Anteil von Advertising Plätzen auf Amazon nimmt zu, ähnlich wie bei anderen Suchmaschinen, wie bei Google und Co., man das auch schon gesehen hat. Wenn wir uns jetzt mal so eine Suchergebnisseite anschauen, sind da knapp 50% der Slots durch Advertising besetzt und auf einer Produktseite eben genauso. Und wenn wir jetzt in Advertising investieren, dann fragt man sich natürlich, okay, steigt denn auch mein gesamter Umsatz? Denn wenn einfach nur mein Umsatz gleich bleibt und der Advertising-Anteil immer höher wird, dann kaufe ich mir den gleichen Umsatz einfach nur teurer ein und irgendwie mein Profit wird schlechter. Und deshalb haben wir hier auch mal so eine etwas genauere Betrachtung mitgebracht und wir sehen, dass die Advertising Sales steigen, aber genauso die organischen Sales. Das heißt, wir sind hier schon im Verhältnis, ich würde mal sagen, 50-60% organisch, 40-50% durch Ads. Und dieses Verhältnis hält man dann tatsächlich auch. Das heißt, wenn man jetzt sich jetzt im Advertising stark positioniert, profitieren davon auch die organischen Rankings. Und der Anteil an organischen Sales wächst eben mit. Und das ist, glaube ich, etwas so eine Grundlogik, die man wirklich verinnerlichen muss. Wenn man da wachsen möchte, kommt man um das Thema eigentlich nicht herum. Und deshalb ist es ja auch irgendwie häufiger mal Thema hier bei uns, weil dieses gesamtstrategische Verständnis einfach da sein muss.
Alright, ja, ich würde sagen, wir haben's. Und dann wie immer am Ende noch ein Tipp in eigener Sache. Schaut wieder auf unserem Blog vorbei, movesell.de/blog. Da war unser Content-Team um Juli wieder fleißig. Und zwar sind wir Anfang Juni auf der IMM oder vielleicht auch IMM, ich weiß es nicht. Das ist die größte deutsche Möbel- und Einrichtungsmesse in Köln. Und da haben wir uns schon mal mit der Kategorie Möbel auf Amazon beispielt. Beispielsweise Beispieltische, Sofas, Couches, Hocker. Wie sieht das eigentlich aus? Wer ist da sozusagen führend, wer hat die höchsten Marktanteile, wie ist die Content-Qualität, wie sieht das bei den Reviews aus, schaut da gerne rein, wenn euch das Thema DIY beziehungsweise Möbel interessiert.
Alright, Moritz hat Bock gemacht, danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bis dann, ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.